You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-News für den 21. Juli. Wir wollen heute auf einen bislang wenig beachteten Gerichtsprozess schauen. Vor 3 Wochen begann da vor dem Erfurter Landgericht ein Prozess, und zwar rund um das größte bislang enttarnte Neonazi-Drogenkartell, die sogenannte Bruderschaft Thüringen. 9 Angeklagte stehen vor Gericht und ihnen wird da bandenmäßiger Drogenhandel vorgeworfen. Und die Brüderschaft Thüringen, die gilt als gefährlichste Neonazi-Organisation Thüringens. Sie wird unter anderem von den Neonazi-Rockern Turonen betrieben. Und sie haben Vernetzungen bis hin in die rechten militanten Gruppen wie Blood and Honor und den Hammerskins. Und die ProtagonistInnen der sogenannten Brüderschaft Thüringen, die bewegen sich in der Neonazi-Szene von Thüringen seit etwa 30 Jahren, haben den Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut und bekennen sich zu Ralf Wohlleben, der als Unterstützer im Rahmen der NSU-Mordserie verurteilt wurde. Nun also hat der Prozess vor dem Erfurter Landgericht gegen die Köpfe der Brüderschaft Thüringen begonnen. Und was das genau bedeutet, auch für eine Neonazi-Szene in Thüringen, darauf wollen wir hier in den Antifa-News blicken. Zudem gibt es auch Erinnerungen an Opfer rechter Gewalt. Es wird auch ein paar Veranstaltungstipps geben und wie immer auch steigen wir ein mit dem Kurzmelder. Viel Spaß hier bei den Antifa-News. Der Bundeswehroffizier Franco A. muss wegen der Planung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat mehrere Jahre in Haft. Wie die Tagesschau berichtet, habe dies das Oberlandesgericht Frankfurt geurteilt. Franco A. muss demnach für 5 Jahre und 6 Monate in Haft. Er gab sich vor einigen Jahren als syrischer Geflüchteter aus und plante eine schwere staatsgefährdende Straftat. Als Franco A. im Jahr 2017 gefasst wurde, hatte er eine Liste mit Namen mehrerer PolitikerInnen bei sich, sowie verfügte er über eine Waffe. Es wurde vermutet, dass die Personen auf der Liste mögliche Ziele eines geplanten Anschlags seien. Laut Bundesanwaltschaft zählten unter anderem der damalige Justizminister Heiko Maas und die damalige Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth zu den auf der Liste geführten PolitikerInnen. Zudem kam noch heraus, dass Franco A. bereits bei der Bundeswehr durch die rechten Ansichten in seiner Abschlussarbeit aufgefallen war. Die Richter sahen bei Franco A. auch eine völkisch-nationalistische und rechte Gesinnung als gegeben. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen wurden Ermittlungen gegen Beamte wegen rechten Chats eingeleitet. Wie die Zeit Online berichtet, werde gegen 8 Polizisten ermittelt, von denen 7 zum Spezialeinsatzkommando in Münster gehören. Die Chats seien zwischen 2013 und 2018 entstanden und würden rechte Ideologie offenbaren, sowie seien sie gewaltverherrlichend und sexistisch gewesen. Insgesamt seien an der Chatgruppe etwa 20 PolizistInnen beteiligt gewesen, die aber nicht alle strafrechtlich relevante Inhalte geteilt hätten. Die 8 beschuldigten Polizisten wurden laut Polizei nun Ende vergangener Woche suspendiert. Gegen sie sei auch ein Strafverfahren eingeleitet worden, sowie stehe ein Disziplinarverfahren an. Auf die Gruppe gestoßen waren die Ermittler nach einem Fall aus dem vergangenen Jahr. Und wir blicken nochmal nach Halle. Der Studierendenrat der Uni Halle hat den langjährigen Arbeitskreis Antifa aufgelöst. Am Montag hat der Stura der Uni Halle die Auflösung des AK Antifa mit großer Mehrheit beschlossen. Die Offene Linke Liste, die Grüne Hochschulgruppe und die Juso-Hochschulgruppe hatten gemeinsam die Auflösung beantragt. Die Auflösung bedeutet für den AK Antifa vor allem der Entzug finanzieller Mittel, über die der Stura-Arbeitskreis bislang verfügt hat. Die AntragstellerInnen sahen das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben zum AK, meinten sie. Kritisiert wurde eine bewusste Herabwürdigung von gesellschaftlich marginalisierten Gruppen. Die Mitglieder und SympathisantInnen des AK Antifa dementieren hingegen die unterstellte Herabwürdigung. In einer Pressemitteilung schreibt der AK Antifa, dass es ein Ausdruck des autoritären Bedürfnisses von Vertretern einer postmodernen Linken sei, die unter dem Vorwand, für die Rechte von Minderheiten einzutreten, die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit in einem Maße einschränken wollen, das die Grundlage des nicht nur akademischen Pluralismus berührt. Der AK Antifa kündigte an, trotz Auflösung weiterzumachen. Denn Antifaschismus lasse sich nicht verbieten. Am Montagabend fanden in Halle zudem spontane Proteste gegen den Beschluss der Auflösung des AK Antifa statt. Der AK Antifa war einer der ältesten Arbeitskreise des Studierendenrates der Uni Halle und hat vor allem Vorträge zu diskursiven Themen organisiert. Dem AK und den Vortragenden wurden in den vergangenen Monaten mehrfach Transfeindlichkeit vorgeworfen. Soweit hier die Kurzmeldungen in den Antifa-News. Wir wollen nun nach Thüringen schauen, auf einen Prozess, bei dem es um Drogenhandel im Wert von Hunderttausenden Euro geht, um Erpressung und Zwangsprostitution. Die Bruderschaft Thüringen soll über Jahre ein rechtes Netzwerk etabliert haben und so unter anderem NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben finanziert haben. Mittlerweile sitzen mehrere Mitglieder der Bruderschaft in Untersuchungshaft, nachdem es mehrere Razzien gegen sie gegeben hat. Über den Prozessauftakt in Erfurt hören wir nun hier einen Beitrag in den Antifa News.
Vor dem Landgericht Erfurt begann der Prozess gegen die sogenannte Bruderschaft Thüringen. Der Vorwurf: bandenmäßiger Drogenhandel im großen Stil. Die Neonazi-Bruderschaft gilt als gut vernetzt in der Thüringer Nazi-Szene und auch darüber hinaus. Die Bruderschaft ging laut Katharina König-Preuß, die für die Linken im Erfurter Landtag sitzt, aus Mitgliedern des Thüringer Heimatschutz hervor. Der ehemalige NPD-Bundestagskandidat Steffen R. galt als Kopf der Gruppe, die wie eine Rockergruppe organisiert war.
Die Bruderschaft tritt erstmals öffentlich wahrnehmbar 2015 auf, mit rein von ihrem Äußeren her sehr stark angelehnt an Rockerstrukturen, also Kutten und Patches. Es gibt eine Supporterstruktur, also die Bruderschaft sozusagen, muss man sagen, ist das Übergeordnete, und dann gibt es die Turonen und die wiederum haben eine Supporterstruktur, die Garde 20. Genau, und die treten sozusagen seit 2015 in Thüringen, insbesondere in Gotha bzw. Landkreis Gotha und dann auch in Saalfeld-Ruderstadt in Erscheinung. In Gotha, Landkreis Gotha, haben sie dann auch das sogenannte Gelbe Haus, und zwar im kleinen Dorf Wallstedt, wo es ja 2014, also noch bevor es die Bruderschaft das erste Mal öffentlich wahrnehmbar gegeben oder ja, bevor die das erste Mal wahrgenommen wurden sozusagen. Da gibt es 2014 von genau den Leuten, die dann später die Bruderschaft gründen, einen Überfall auf die Kirmesgesellschaft in Wallstedt, wo mehrere Menschen zum Teil sehr schwer verletzt werden, mit Traumatisierungen, die bis heute anhalten, wo damals schon sich dann herausgestellt hat, dass der Verfassungsschutz die Planungen zu diesem Überfall abgehört hat, sozusagen mitgeschnitten hat.
Die Ermittlungsbehörden bleiben aber inaktiv und lassen die Neonazis weiter gewähren. Geld verdient die Bruderschaft in dieser Phase laut Katharina König-Preuß wohl zunächst mit Rechtsrock-Konzerten. Kontakte der Bruderschaft reichen von NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben bis zu Blood and Honor und vielen anderen Neonazi-Gruppen in ganz Europa. Außerdem besteht Kontakt zu der Österreicher Gruppe Objekt 21. Das Objekt 21 war ein neonazistischer Kulturverein in Österreich, der dort in den Drogenhandel involviert war und 2013 von den Behörden zerschlagen wurde. Katharina König-Preuß berichtet im Gespräch mit Radio Korax über den ersten öffentlichen Auftritt der Bruderschaft in Thüringen 2015.
Die Turonen treten in Thüringen dann insbesondere mit Rechtsrockkonzerten in Erscheinung. Das heißt, sowohl hier vor Ort werden Konzerte der rechten Szene organisiert. Das, was, glaube ich, bei vielen im Kopf ist Thema 2017, wo insgesamt 5.900 irgendwas Neonazis aus Gesamtdeutschland, aber auch europäischen Ländern auftauchen. Alle Strukturen der rechten Szene sind bei diesem Rechtsrock-Event vertreten. Und im Hintergrund organisatorisch verantwortlich sind die Turonen, die sowohl von Security über die Bandbetreuung sozusagen bis hin zur Kartenvorverkauf und ähnliches mehr mit eingebunden sind.
2018 und 2019 scheitern dann Rechtsrockkonzerte der Gruppe, auch wegen öffentlichem Druck und Protesten in der Region. Im Februar 2020 wird dann bekannt, dass die Turonen in Drogenhandel involviert sind. Lange Zeit passiert seitens der Behörden aber nichts. 2021 dann der erste Zugriff der Behörden. Einer der Köpfe der Gruppe, Thomas W., wird verhaftet. Es werden große Mengen Crystal Meth, Kokain und andere Drogen sichergestellt. Aufgefallen seien die Turonen in der Region aber schon weitaus früher, berichtet Katharina König-Preuß.
Man hat darüber hinaus mitbekommen, wie sie mit niegelnagelneuen Fahrzeugen, die höhere fünfstellige Summen kosten, im Landkreis unterwegs waren, und gleichzeitig war allen bekannt, dass sozusagen keinerlei Erwerbstätigkeit dahinter steckt, im klassischen Sinne, also die nicht arbeiten, waren in einem Lohnverhältnis oder was auch immer oder auch selbstständig. Und eigentlich wussten diejenigen, die sich das angeschaut haben, ja, die leben halt vom Drogenhandel. Und es hat aus meiner Sicht schon sehr lange gedauert, bis da eingegriffen wurde und bis es dann zu den Ermittlungen gekommen ist, die ja dann 2021 zu einer ersten großen Durchsuchungsmaßnahme mit Verhaftungen und dann jetzt im April, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu einer zweiten großen Durchsuchungsmaßnahme.
Der Vorwurf: bandenmäßiger Drogenhandel. Außerdem soll die Bruderschaft in Erpressung und Zwangsprostitution involviert sein. Die rechte Gesinnung der Täter wird aber im jetzigen Prozess vor dem Landgericht Erfurt keine oder nur eine nebengeordnete Rolle spielen, beklagt König Preuß. Nur wenige Medien berichten über die Verstrickungen der dealenden Neonazis in die organisierte Nazi-Szene. Dirk W., ein Anwalt der Turonen, überweist wohl regelmäßig Geld an NSU-Unterstützer Wohlleben, der sich im Knast als Opfer staatlicher Repression inszeniert und in der rechten Szene als Held stilisiert wird. Das Wegschauen der Ermittlungsbehörden trägt eine Mitschuld daran, dass sich Neonazi-Netzwerke über Jahrzehnte etablieren konnten und über Gefängnis- und Landesgrenzen hinweg entfalten konnten. Die rechte Szene ist in ihrer Meinung zu den Turonen laut König Preuß jedoch gespalten. Einige Nazis distanzieren sich von der Bruderschaft und kritisieren Drogenhandel und Zwangsprostitution. Die große Mehrheit aber begrüßt, dass die Bruderschaft das Geld aus den illegalen Geschäften wieder in die rechte Szene investierte. Die Bruderschaft gilt inzwischen als zerschlagen. Welche Strukturen sich jedoch im Untergrund weiterhalten können, ist ungewiss. König Preuß über den Verlauf des Prozesses in Erfurt.
Naja, der Prozess jetzt ist ja sozusagen Teil 1. Ne? Also es gibt einen weiteren Prozess, der vermutlich dann folgen wird, sobald der hier abgeschlossen ist. Der jetzt ist terminiert bis in den Dezember, bis in Dezember hinein mit monatlich ja im Durchschnitt 3 Termine. Und ist davon auszugehen, dass wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann vermutlich 3 bis 6 Monate später ja, der nächste Turon-Prozess beginnt gegen diejenigen, die jetzt erst im April die Durchsuchungsmaßnahme und auch Verhaftung hatten. Was zu erwarten ist, ich glaube, es wird ein hohes Urteil geben, also eine hohe Strafe gegen die beteiligten Personen. Ich würde schon von mehreren Jahren, insbesondere bei Thomas W., ausgehen. Ich glaube aber auch, dass die verbindende Ideologie, die diese Gruppierung sozusagen zusammengeschweißt hat, keine Rolle oder zumindest keine wirklich große Rolle im Prozess und auch im Urteil spielen wird.
Das sagt die linken Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß aus Thüringen, die auch im Prozess gegen die Bruderschaft Thüringen als Beobachterin sitzt. Das haben Sie hier, das habt ihr hier gehört in den Antifa-News. Und an dieser Stelle wollen wir hier in den Antifa-News an Opfer rechter Gewalt erinnern. Wir erinnern dabei an Dagmar Kohlmann. Dagmar Kohlmann wird am 16. Juli 1995 in Altena in Nordrhein-Westfalen von einem Neonazi ermordet. Am Tag der Tat handelt der Täter mit seiner Lebensgefährtin zusammen. Die beiden locken Dagmar Kohlmann in ihre Wohnung und misshandeln sie körperlich. Anschließend fahren sie mit ihr in ein Waldstück, wo der Täter Dagmar Kohlmann ermordet. Der Mord an Dagmar Kohlmann ist der erste in einer Serie von 3 Morden. Vor dem Essener Landgericht wird der Täter wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gegensatz zu den beiden anderen Opfern erkennt das Gericht beim Mord an Dagmar Kohlmann kein rechtes Tatmotiv. Dagmar Kohlmann ist daher nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern auch an Konstantin M. Konstantin M. wird am 17. Juli 2013 in Kaufbeuren in Bayern von einem Neonazi ermordet. Konstantin M. war Besucher eines Festes, als eine Gruppe von mindestens 6 Männern beginnt, eine andere Gruppe von Spätaussiedlern zu provozieren und rassistisch zu beleidigen. Es entsteht eine Schlägerei zwischen beiden Gruppen, an denen Konstantin M. nicht beteiligt ist. Konstantin M. beobachtet als Zuschauer die Schlägerei und wird dann selbst von einem Neonazi rassistisch beleidigt. Der Täter schlägt Konstantin M. gegen den Kopf. Konstantin M. stirbt später im Krankenhaus. Der Täter wird vor dem Landgericht Kempten wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 11 Jahren Haft verurteilt. Trotz Vorstrafen und nachweisbaren Verbindungen in die rechte Szene erkennt das Gericht aber kein rassistisches Tatmotiv an. Konstantin M. ist deswegen nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Und wir erinnern an Werner Weikum. Werner Weikum wird am 19. Juli 1996 am Bahnhof von Eppingen in Baden-Württemberg von einer Gruppe neonazistischer Jugendlicher ermordet. Die Gruppe raubt Werner Weikum aus und prügelt ihn zu Tode. Vor dem Landgericht Heilbronn werden zwei Mitglieder der Gruppe zu lebenslanger Haft verurteilt. Die acht anderen Angeklagten werden nach Jugendstrafrecht verurteilt mit bis zu 8,5 Jahren wegen Mordes, Beihilfe oder unterlassener Hilfeleistung. Vom Gericht wird ein politischer Hintergrund der Tat nicht gesehen. Auch Werner Weikum ist nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Soweit hier unsere wöchentlichen Erinnerungen an Opfer rechter Gewalt in den Antifa-News. Ja, und zum Abschluss der Antifa-News hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Und da blicken wir auf den morgigen Freitag. An dem Tag jährt sich der rechte rassistische und antiziganistische Anschlag vom 22. Juli 2016 im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Zum Gedenken an die Opfer und die rechten Kontinuitäten finden in vielen deutschen Städten morgen Kundgebungen statt. In Leipzig wird es etwa eine Gedenkveranstaltung um 17 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz geben. In Magdeburg findet um 17.30 Uhr am Hasselbach-Platz eine Kundgebung statt. Und in Zwickau wird den Opfern um 17.30 Uhr am Hauptmarkt Zwickau gedacht. In Berlin gibt es auch ein stilles Gedenken. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Weitere Informationen zu Kundgebungen und Terminen findet ihr da auf der Homepage der Initiative münchen-erinnern.de. Und in Leipzig finden dann auch am Samstag und zwar zwei Stadtrundgänge statt zum Gedenken an NS-Zwangsarbeit. Am Samstag von 11 bis 12.30 Uhr gibt es da einen Rundgang zur NS-Zwangsarbeit in Connewitz. Dazu wird sich am Werk 2, also dem Connewitzer Kreuz, getroffen. Und ebenfalls um 11 beginnt der Rundgang dann zur NS-Zwangsarbeit im Stadtteil Lindenau. Treffpunkt hierfür ist der Festplatz Kotterweg in Leipzig. Veranstaltet werden beide Rundgänge durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig. Und wir schauen auch nochmal nach Berlin. In Berlin findet am Samstag eine Kundgebung statt, und zwar zum Gedenken an Ferhat Mayouf und weitere Opfer von Polizeigewalt. Ferhat Mayouf starb am 23. Juli 2020 bei einem Brand in seiner Zelle im Berliner Polizeigewahrsam. Von Seiten der Justiz wird der Tod als Suizid erklärt. Opferverbände verweisen auf Gespräche mit damaligen Gefängnisinsassen von Ferhat Mayouf, die darauf deuten, dass er um Hilfe rief. Von Seiten der Gefängnisbeamten erhielt er keine Rettung und starb in seiner Zelle in Berlin-Moabit. Zum Gedenken an Ferhat Mayouf und weitere Opfer von Polizeigewalt gibt es da also eine Kundgebung in Berlin, und zwar vor dem Gefängnis Moabit. UnterzeichnerInnen der Veranstaltung sind unter anderem die Rote Hilfe Berlin und Death in Custody. Beginn ist da 15 Uhr am Karl-von-Ossietzky-Park beim Gefängnis Moabit am Samstag in Berlin. Soweit hier noch ein paar Veranstaltungstipps in den Antifa-News. Und das waren sie auch schon wieder, die Antifa-News für den 21. Juli. Bis zur nächsten Woche und bleibt stabil.